Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bemühungen um internationale Nothilfe für Griechenland haben sich heute auf Berlin konzentriert. Bundesregierung und Fraktionen berieten mit den Chefs von Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank über Milliardenbürgschaften, die Athen vor dem Bankrott bewahren sollen. Ziel ist es auch, die Schuldenkrise einzudämmen, denn mit Spanien gilt inzwischen ein drittes Euroland als nicht mehr uneingeschränkt kreditwürdig. Griechenland, so zeichnet sich ab, muss mindestens 3 Jahre gestützt werden, um zahlungsfähig zu bleiben.
Am Abend wollte Angela Merkel eigentlich ganz allgemein bleiben und nur berichten, was sie und ihre illustren Gäste aus den internationalen Finanzinstitutionen zur Globalisierung, zur Handelspolitik, zur Marktregulierung besprochen hatten. Aber dann kamen sie eben doch, die Fragen nach Griechenland. Und die Kanzlerin gesteht, dies ist ein bitterer Lernprozess.
Wie wir jetzt gerade im Euroraum sehen, zum Beispiel die Aufnahme Griechenlands im Jahr 2000, war sicherlich noch nicht auf nachhaltigen Faktoren gegründet. Und das macht sich in einer Krisensituation natürlich in besonders schwieriger Weise bemerkbar. Und deshalb muss alle Anstrengung auf den Abbau von Defiziten gesetzt werden.
Ein paar Stunden zuvor waren Dominique Strauss-Kahn vom Internationalen Währungsfonds und der Präsident der Europäischen Zentralbank Jean-Claude Trichet im Finanzministerium erschienen. Sie unterrichteten den Finanzminister und die Spitzen der Bundestagsfraktionen über den Stand der Griechenland-Verhandlungen. Fazit: Die Zeit drängt. Die Schnelligkeit ist jetzt das absolut Entscheidende, sagt Jean-Claude Trichet. Und Dominique Strauss-Kahn ergänzt, die griechische Regierung wird es sehr schwer haben. Sie müssen jetzt wieder in die Spur kommen, um ihr riesiges Defizit abzubauen. Aber das wird schmerzhaft. Wie teuer der Fall Griechenland nun wirklich wird, da wollte sich der IWF-Chef öffentlich nicht festlegen. Hinter verschlossenen Türen scheint er allerdings offener gewesen zu sein. Grünen-Fraktionschef Trittin jedenfalls hat ihn so verstanden.
Wir stehen vor einer Situation, wo es einen Konsolidierungsbedarf in Griechenland gibt. Sie 3 Jahre vom Markt zu nehmen in einer Größenordnung, die am Ende wohl zwischen 100 und 120 Milliarden Euro liegen wird.
Das Gesetz zum Hilfspaket soll schon Anfang kommender Woche im Bundestag eingebracht werden und dann so schnell wie möglich den Bundesrat passieren.
Zur Finanzkrise und zur Griechenlandhilfe jetzt direkt aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Das war heute ein Tag der Wahrheit in Berlin. Besonders IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn redete hinter verschlossenen Türen Tacheles und forderte nun zügiges Handeln. Noch steht die genaue Zahl nicht endgültig fest. Heute kursieren hier in Berlin, wie schon gesagt, 120 bis 125 Milliarden an Finanzhilfen in den insgesamt nächsten 3 Jahren für Griechenland. Hier sollte man aber erst noch einmal den Abschluss der IWF-Verhandlungen in Athen abwarten. Dann wird die endgültig genaue Zahl feststehen. Das wird wohl am Wochenende passieren. Ein Zahlenwirrwarr hilft momentan keinem. Der Zustimmungsprozess zu den Finanzhilfen wird in Berlin dann wohl schnell erfolgen. Freitag nächster Woche spätestens könnte das notwendige Gesetz den Bundestag und den Bundesrat passiert haben. Die Politik will jetzt schnell den Kampf gegen die Märkte, gegen die Spekulanten aufnehmen. Zu viel Zeit ist schon verstrichen. Auch die Themen Finanzmarktkontrolle und Spekulationssteuer dürften ab jetzt wieder in den Vordergrund rücken. Das gilt auch für die Rolle der Ratingagenturen. Sie wird mehr und mehr kritisch gesehen. Und damit zurück nach Hamburg.
Das Hauptaugenmerk beim internationalen Krisenmanagement gilt weiter Griechenland, aber auch Portugal verliert an Vertrauen auf den Finanzmärkten wegen des enormen Haushaltsdefizits. In beiden Ländern versuchen die Regierungen der Schuldenkrise mit striktem Sparen gegenzusteuern. Ein Kurs, der bei den Bürgern auf Proteste stößt.
Das Finanzministerium in Athen heute Morgen belagert von Kandidaten, die vor einem Jahr unter der alten Regierung noch die Abschlussprüfung als Finanzbeamte bestanden hatten und von der neuen nicht übernommen wurden. Einsparungen im öffentlichen Dienst. Warum müssen die Zimmer in den Finanzämtern leer bleiben und gut ausgebildete Leute auf der Straße stehen, während immer noch Tausende Steuern hinterziehen? Vor dem Kabinett versucht der Regierungschef Papandreou heute, seinen Landsleuten Mut zuzusprechen. Am Ende werde Griechenland besser dastehen. Jetzt gelte es, einen Flächenbrand zu vermeiden. Deswegen sei die Lösung der griechischen Krise eine gemeinsame Aufgabe für ganz Europa. Griechenland am Tag 1 nach dem Schock. Laut Tanea stimmen der deutsche und französische Finanzminister Griechenland Hilfen zu. Eleftheros Tsipras spricht von der Angst vor einem Dominoeffekt. Jetzt wartet ganz Griechenland voller Sorge auf die Auflagen, die mit den Finanzhilfen verbunden sein werden.
Die Portugiesen blicken so ratlos in ihre Zeitungen, wie ihr Regierungschef herausschaut. Gleich um 2 Stufen wurde die Kreditwürdigkeit ihres Landes herabgesetzt, trotz der vor einem Monat beschlossenen Sparmaßnahmen. Werden die nun vorgezogen? Beim Krisentreffen am Mittag sprach der sozialistische Premier Sokratis über diese Möglichkeit mit dem konservativen Oppositionsführer Pascoelho. Auch eine Kürzung der Arbeitslosenhilfe steht im Raum, wurde aber noch nicht beschlossen. Unser Land, verkündet Sokratis danach trotzig, wird weiter alles Nötige tun. Und wir werden die konkreten Ziele erreichen, die wir uns mit unserem Haushaltsplan gesetzt haben. Dafür wurden wichtige Bauprojekte wie diese Autobahn schon längst gestoppt. Die Brücke, die ins Nichts führt, so fürchten viele Portugiesen, könnte zum Symbol werden für die weitere Entwicklung des Landes.
Die Finanzkrise im Euroraum sorgt für Turbulenzen an den internationalen Börsen. Auch heute kamen Aktienkurse und der Euro ins Rutschen, denn eine Ratingagentur hatte wieder einem Euroland schlechte Noten gegeben. Auch an Spaniens Kreditwürdigkeit werden jetzt Zweifel laut.
Am frühen Abend war es wieder so eine Nachricht aus den Finanzmetropolen der Welt, die die Krise in der Eurozone nochmals verstärkt. Die Ratingagentur Standard & Poor's wertet jetzt auch die Kreditwürdigkeit Spaniens ab. Nach Griechenland und Portugal gestern fällt nun das wirtschaftlich viel stärkere Spanien in der Gunst des privaten Bewertungsunternehmens. Das Ratingsystem für Staatsanleihen stuft die besten Papiere mit AAA ein, dreifach A. Standard & Poor's senkte gestern die Bewertung für griechische Staatsanleihen auf das Ramschniveau BB+ und das für portugiesische auf A- herab. Heute schließlich wird Spanien von AA+ auf AA heruntergestuft. Ministerpräsident Zapatero warb noch am Morgen für seine Reform. Wir hoffen und vertrauen darauf, dass die Arbeitslosenzahlen im April leicht zu fallen beginnen. Ich kann Ihnen versichern, dass unser Vorhaben, eine Arbeitsmarktreform einzuleiten, ein ernstes Vorhaben der Regierung ist. Die Herabstufung durch Standard & Poor's kam dennoch und die Reaktion auf den Finanzmärkten. In Frankfurt verlor der DAX kurz vor Handelsschluss deutlich und der Euro sackte binnen Minuten auf den tiefsten Stand seit einem Jahr.
Es sind die Kapitalmärkte, die nicht so recht glauben wollen, dass das Problem so klein ist, wie es manche Politiker eben gerne gehabt hätten. Es wird eben durchaus eine große Anstrengung bedeuten.
Kritiker von Ratings bemängeln, neben Analysen würden auch Meinungen geäußert und die fallen unterschiedlich aus. So stuft die Ratingagentur Fitch Spaniens Kreditwürdigkeit weiterhin mit dreifach A ein.
Die Finanzkrise ist heute Abend um 21.45 Uhr auch Thema bei Hart, aber fair. Die Bundesregierung will Hauptschüler beim Einstieg ins Berufsleben stärker unterstützen. 3.200 sogenannte Bildungslotsen sollen dafür sorgen, dass weniger Jugendliche die Schule abbrechen und mehr Hauptschüler eine Ausbildung bekommen. Das kündigte Bildungsministerin Schawan an. Sie stellte in Berlin den neuen Berufsbildungsbericht vor. Schawan wies auf den drohenden Fachkräftemangel hin. 2009 habe es erneut mehr Lehrstellen als Bewerber gegeben. Bei den gesetzlichen Krankenkassen klafft ein Milliardenloch. Die Einnahmen des Gesundheitsfonds reichen nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Der Schätzerkreis sagt für dieses Jahr ein Defizit von 3,1 Milliarden Euro voraus. Bislang waren die Experten von einem 4-Milliarden-Loch ausgegangen. Einsparpotenzial sieht die Bundesregierung bei den Arzneimittelkosten. Das Kabinett billigte heute die Eckpunkte eines Sparpakets von Gesundheitsminister Rösler.
Die Preise für Medikamente sind hoch, zu hoch, meint der Gesundheitsminister. Deswegen soll bei Arzneimitteln auch drastisch gespart werden. Das will der Minister vorantreiben, in zweierlei Hinsicht. Die Versicherten sollen nämlich weiterhin Zugang zu hochwirksamen Medikamenten bekommen und...
Wir bekommen gleichzeitig auch Instrumente in die Hand, um die Preise im Interesse der Versicherten besser zu kontrollieren, als das bisher der Fall ist.
Preise kontrollieren, das will die Regierung durch Zwangsrabatte und einen Preisstopp. Und Hersteller und Kassen sollen untereinander günstige Preise aushandeln. Das ist auch nötig, denn das Defizit bei den gesetzlichen Kassen ist schon 3,1 Milliarden Euro hoch und wird im kommenden Jahr auf ca. 15 Milliarden Euro steigen. Für die Linkspartei reicht das Sparpaket nicht aus.
Allerdings greifen die Pläne, die Herr Rösler hier vorgeschlagen hat, viel zu kurz. Es lässt der Pharmaindustrie nach wie vor viel zu viele Lücken.
Was für die Kassenpatienten gilt, soll auch für Privatversicherte möglich sein. Zwangsrabatte bei Medikamenten, denn
wenn jetzt der Preisstopp nur für die gesetzlich Krankenversicherten folgt, dann hat das weiter zur Folge, dass die private Krankenversicherten die Zeche zahlen müssen.
Teile des Sparpakets sollen bereits ab August in Kraft treten. Die Sparpläne des Gesundheitsministers bei den Arzneimitteln, sie hätten später nicht kommen dürfen, sagen Gesundheitsexperten. Fraglich bleibt, wer das Milliardendefizit ausgleichen soll. Eine weitere Erhöhung von Zusatzbeiträgen treffe wieder einmal die Versicherten.
In Thailand ist die Gewalt zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften weiter eskaliert. Dabei wurde ein Soldat erschossen, 18 Menschen erlitten Verletzungen. Zu den Straßenschlachten kam es, als sogenannte Rothemden versuchten, ihre Proteste vom besetzten Einkaufsviertel in Bangkok auf das Umland auszuweiten. Das Militär umstellte die Demonstranten und feuerte Gummigeschosse ab.
Es begann mit einer bewussten Provokation seitens der Rothemden. Gegen ausdrückliches Verbot strömen 2000 Aktivisten über eine Ausfallstraße. Im Norden von Bangkok stellt sich ihnen Militär und Polizei entgegen. Es wird geschossen, erst in die Luft, später auch in die Menge. Im Verkehrsstau zwischen den Autos von Unbeteiligten werden Gummigeschosse, aber wohl auch scharfe Munition abgefeuert gegen die gewaltbereiten Aktivisten der Roten. Ein Soldat stirbt nach Augenzeugenberichten im Kugelhagel der eigenen Seite, versehentlich erschossen. Die Sicherheitskräfte der Regierung wirken schlecht organisiert, es herrscht Chaos. Am Nachmittag haben sich die Rothemden wieder in das von ihnen besetzte Gebiet in der Innenstadt zurückgezogen. Dort kampieren einige tausend Menschen. Von dramatisch dekorierten Bühnen herab erklären ihre Führer, wir haben keine Angst. Es gibt Musik, viele Frauen sind hier, Kinder, alte Leute. Der harte Kern der Kämpfer hält sich im Hintergrund.
Hinter ihren Barrikaden fühlen sich die Rothemden offenbar sicher. In dieser Nacht, ohne größeres Blutvergießen, wären sie von hier wohl auch kaum zu vertreiben. Es ist im Kern eine Revolte der Armen, der Unterprivilegierten, der Mehrheit im Land. Nötig wäre eine politische, eine soziale Lösung, aber die ist nicht in Sicht.
Eine Woche nach dem Untergang einer Bohrinsel im Golf von Mexiko ist die Gefahr einer Ölpest noch immer nicht gebannt. Täglich fließen etwa 140.000 Liter Rohöl ungehindert ins Meer. Experten befürchten schwere Umweltschäden, sollte das Öl das Festland erreichen. Gleich mehrere US-Bundesstaaten wären betroffen.
Über 50 Schiffe sind jetzt im Einsatz und mehr als 1000 Helfer. Sie wollen die Ölschlieren besiegen, ehe sie die Küsten von Louisiana oder Mississippi erreichen. Kontrolliert abgefackelt werden soll das Öl in den nächsten Stunden, nicht unumstritten wegen der zu befürchtenden Luftverschmutzung. Leider haben die Maßnahmen BPs, die Ölquelle zu schließen, bislang nicht funktioniert, sagt Mary Landry von der Küstenwache. Und so ist der Ölteppich auf 80 mal 130 Kilometer angewachsen und die braune Brühe treibt Richtung Küste. Nicht mal mehr 40 Kilometer, bis sie die Marschlande mit den Austernbänken und seltenen Vogelarten erreicht. Die Roboter, die BP in die Tiefe und an das lecke Aufstiegsrohr schickte, um Brunnenkopf und Verschlussventile zu reparieren, richteten nichts aus. In Venice am südlichen Ziff Louisianas sind sie auf das Schlimmste vorbereitet. Tonnenweise haben sie Material gebunkert, um von Land aus die anschwappende Brühe abzufangen. 40% der in den USA verzehrten Krustentiere kommen von hier. Eine Katastrophe auch für Suzette Tillerson, sollte das Öl die Fischgründe erreichen. Es könnte vernichtend sein für die gesamte Industrie, für die Fischer, die Austernzüchter und die vielen Arbeiter, die die Garnelen poolen. Morgen soll der Wind drehen und den Ölteppich beschleunigt Richtung Land schieben.
Wegen versuchten Mordes an der 9-jährigen Cassandra aus Velbert in Nordrhein-Westfalen muss ein heute 15-jähriger Schüler für 8,5 Jahre in Haft. Das Landgericht Wuppertal sah es als erwiesen an, dass er das Kind mit einem Stein lebensgefährlich verletzt und in einen Kanalschacht geworfen hat. Angeblich wollte er sich rächen, weil Cassandra ihn zuvor verpetzt habe. Das Mädchen war erst Stunden später gefunden worden. Die Lottozahlen: 3, 19, 26, 30, 39, 40, Zusatzzahl 8, Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 2, 6, 4, 0, 3, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 708075. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 29. April.
Das Hoch, das unser Wetter bestimmt, verlagert sich langsam weiter nach Osten. Es sorgt aber auch morgen noch für meist freundliches Wetter. Von Südwesten strömt sehr warme Luft zu uns, ab Freitag wird es dann wechselhafter und kühler. Im Süden ist es heute Nacht meist klar, sonst ziehen teilweise Wolkenfelder durch. Am Tag im Süden viel Sonne, im Norden und in der Mitte ist es teilweise wolkig, meist aber doch freundlich, häufig scheint die Sonne. Am späten Abend ganz im Westen erste Schauer und Gewitter. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der See mitunter auch frisch. Heute Nacht 13 Grad im Rheinland und bis 3 Grad in Bayern. Am Tag steigen die Werte an auf 21 bis 28 Grad, an der See teilweise nur 16 Grad. Am Freitag ist es anfangs ganz im Südosten noch freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne, ab und an fallen Schauer, vereinzelt sind Gewitter dabei, im Norden wird es windig. Auch am Wochenende wechselhaftes Wetter und noch ein wenig kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23 Uhr darin. Zur Finanzkrise in Europa, Fragen von Susanne Holst an Bundesfinanzminister Schäuble. Außerdem mexikanische Legende, Frida Kahlos Bilder in Berlin.